DW Menschen und Märkte.
US-Haushaltsstreit beendet, Erleichterung in Washington. Experten in Deutschland sagen, der Flurschaden für die USA ist immens. Auch in Peking herrscht Erleichterung, aber auch Unbehagen über den Wert von US-Staatsanleihen. Und schließlich Überschüsse und Begehrlichkeiten zum Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute. Das sind unsere Themen im Wirtschaftspodcast der DW. Mein Name ist Rolf Wenkel. Am Ende hat dann doch nochmal die Vernunft gesiegt. Der Haushaltsstreit in den USA ist, ja was denn, beendet wohl nicht, aber wenigstens um ein Vierteljahr verschoben. Sabrina Fritz zeichnet noch einmal die Stationen des Dramas nach.
Die Regierung hat wieder geöffnet. Hunderttausende von Amerikanern werden ab heute wieder zur Arbeit gehen, nach 2,5 Wochen Zwangsurlaub. Museen werden öffnen, Labors wieder arbeiten und Kredite ausbezahlt. Bis Anfang Januar darf die Regierung wieder Geld ausgeben, solange hat der Kongress den Haushalt vorerst genehmigt. Das Kreditlimit wird bis 7. Februar erhöht. Der Präsident hat das Gesetz noch in der Nacht unterschrieben. Eine der größten Haushaltskrisen in der Geschichte der USA ist vorerst beendet.
It's almost over. Hard to believe.
Es ist fast vorbei, kaum zu glauben, sagte Anderson Cooper, der Starreporter von CNN, kurz vor Mitternacht. Es schien, als konnten es die Politiker kaum erwarten, den Kongress endlich zu verlassen. Kaum war das Ergebnis bekannt, hetzten sie im Dunkeln die mächtige Treppe hinunter und verschwanden in den wartenden Limousinen. Die meisten waren erleichtert. Halleluja, sagte ein Abgeordneter.
First Hallelujah.
Wochenlang hatte sich unter der berühmten weißen Kuppel ein beispielloses Drama abgespielt. Es begann damit, dass der ultrakonservative Republikaner Ted Cruz, Senator aus Texas, 20 Stunden lang im Senat gegen die Gesundheitsreform für alle Amerikaner wetterte.
But it speaks more broadly to who we are as Americans, that we can overcome any challenge, any obstacle, including, I think, the obstacle of Obamacare.
Wir sind Amerikaner, wir können alles überwinden, sogar die Hürde Obamacare. Das war eine Fehleinschätzung. Die latte Gesundheitsreform blieb liegen. Diese Hürde haben die Republikaner nicht gerissen. Am Ende auch, weil Präsident Obama hart geblieben ist. Er ließ lieber die Regierung schließen, als seine Gesundheitsreform noch einmal zu öffnen. Am 1. Oktober erklärte er:
Unfortunately, Congress has not fulfilled its responsibility. It's failed to pass a budget. And as a result, much of our government must now shut down. Until Congress funds it again.
Weil der Kongress den Haushalt nicht genehmigt, müssen Teile der Regierung schließen. 400.000 Regierungsmitarbeiter mussten gezwungenermaßen zu Hause bleiben. Sie durften ihre Geschäftsmails nicht lesen und bekamen kein Geld. Die Republikaner änderten die Taktik. Jetzt ging es nicht mehr um die Gesundheitsreform, jetzt ging es um die hohen Ausgaben. Keinen neuen Spielraum für neue Kredite mehr, erst sparen, dann anheben. Den USA drohte das Geld auszugehen. Doch auch diesen Kampf verloren die Republikaner, wie ihr Sprecher John Boehner am Ende zugab. Wir haben einen guten Kampf geführt. Wir wollten die Regierung verkleinern und Obamacare verhindern. Wir haben nur nicht gewonnen. Es gab keine Gewinner in diesem Kampf, sagte der Sprecher von Präsident Obama, Jay Carney, und wahrscheinlich hat er recht. Das Ansehen der Regierung hat gelitten, das zeigen die jüngsten Umfragen. Der Shutdown hat das Land 24 Milliarden Dollar gekostet, das hat die Ratingagentur Standard & Poor's errechnet. Und das Ausland hat wieder einmal den Kopf geschüttelt über den Kleinkrieg im Kongress. Wie geht es nun weiter? Präsident Obama hat angekündigt, er will mit den Demokraten und Republikanern so schnell wie möglich über Ausgaben und Steuereinnahmen verhandeln. Gut 3 Monate bleiben, um einen stabilen Haushalt auf die Beine zu stellen. Auf die Frage, ob sich am 7. Februar, wenn das Kreditlimit wieder erreicht ist, das gleiche Drama abspielen wird, sagte der Präsident klar und deutlich: Nein.
Ein Beitrag von Sabrina Fritz aus Washington. In letzter Minute ist also die Zahlungsunfähigkeit der größten Volkswirtschaft der Welt abgewendet worden. Der Kompromiss gilt allerdings nur für 3 Monate und das ist nicht viel Zeit. Und überhaupt, schon jetzt haben die USA großen politischen und ökonomischen Schaden genommen, sagen Experten. Zhang Danhong hat mit ihnen gesprochen.
Wieder einmal waren es die Medien, die den Weltuntergang an die Wand gemalt hatten, falls sich die Demokraten und die Republikaner in den USA im Haushaltsstreit nicht einigen sollten. Die Finanzmärkte waren da viel gelassener, haben bereits eine Einigung vorweggenommen und eine kleine Rallye hingelegt. Jetzt, wo der Kompromiss tatsächlich erzielt wurde, zucken die Investoren mit den Schultern und nehmen die Gewinner erstmal mit. Die Weisheit der Finanzmärkte fasst Bernd Weidensteiner, USA-Spezialist bei der Commerzbank, so zusammen.
Die sind eben fest davon ausgegangen, dass Washington sich einigt in letzter Minute, also wie es in den letzten Jahren auch immer der Fall gewesen ist. Und diese Einschätzung hat sich letztlich ja als begründet herausgestellt.
Den ökonomischen Schaden durch den zweiwöchigen Zwangsurlaub in der öffentlichen Verwaltung der USA schätzt die Ratingagentur Standard & Poor's auf 24 Milliarden Dollar ein. Das sind umgerechnet knapp 18 Milliarden Euro. Auch Weidensteiner rechnet mit einer Belastung für das Wirtschaftswachstum.
Das Wachstum im vierten Quartal wird etwas schwächer ausfallen. Die meisten Schätzungen sind so zwischen 0,2 und 0,5 Prozentpunkte, was das vom Wachstum dann abziehen könnte im vierten Quartal. Aber das wird im nächsten Quartal dann wieder aufgeholt werden.
Inwieweit sich die politische Unsicherheit langfristig negativ auf Investitionen auswirken könnte, sei schwer einzuschätzen, fügte der Analyst hinzu. Dass aber ein politischer Schaden bereits entstanden ist, steht außer Frage, meint Jörg Rocholl, Präsident der European School of Management and Technology, kurz ESMT.
Es gibt auf jeden Fall einen hohen Verlust an Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der amerikanischen Politik. Man merkt eben, dass es dort sehr intensive politische Konflikte gibt, die es nicht ermöglicht, hier eine Schuldengrenze zu erhöhen. Natürlich muss man auch sagen, dass es immer wieder in letzter Sekunde zu einer Lösung kommt. Aber es gibt natürlich die Frage, wird das immer wieder so sein, wenn nämlich das Problem jetzt immer nur die nächsten Wochen weiter vertagt wird?
Mehr als die nächsten Wochen sind es tatsächlich nicht, die durch den Finanzdeal in der Nacht zum Donnerstag gewonnen wurden. Der Übergangshaushalt läuft nur bis zum 15. Januar. Und am 7. Februar wurde das gerade etwas erhöhte Schuldenlimit wieder erreicht. Es sieht nach einer verkehrten Welt aus, dass alle sich danach sehnen, dass sich Demokraten und Republikaner darauf verständigen, weitere Schulden anzuhäufen. Denn mittlerweile übersteigt die Schuldenlast die Wirtschaftsleistung der USA. Die Schuldenlogik erläutert Bernd Weidensteiner so.
Fakt ist natürlich, dass man nicht das Schuldenmachen von einem Tag auf den anderen auf Null fahren kann. Also das würde die Wirtschaft viel zu arg belasten und zu einem großen Desaster führen. Also sowas muss man in einem langsamen Entzug sozusagen vor sich gehen lassen. Und das wird einige Jahre dauern und das Defizit ist aber auch schon sehr stark gefallen in den USA.
Tatsächlich hat sich die Haushaltslücke in den USA von über 13% der Wirtschaftsleistung im Jahr 2009 auf über 7% in diesem Jahr fast halbiert. Trotz dieses Fortschritts würden die Amerikaner mit 7% Defizitrate und 100% Schuldenquote als ein schlechter Schüler in der Eurozone durchfallen. Warum kommt keiner auf die Idee, auf den Zerfall des Dollar zu spekulieren? Das liegt auf der einen Seite an der US-Notenbank. Man müsse bedenken, sagt ESMT-Präsident Rocholl,
dass in den USA ja die Zentralbank auch sehr stark und massiv amerikanische Staatsanleihen aufkauft, sodass letztlich auch ein weiterer wesentlicher Akteur auf dem Markt ist, der zumindest im Moment in Europa nicht so da ist.
Auf der anderen Seite profitieren die USA immer noch von dem Status des Dollar als Leitwährung. Solange das so bleibt, solange wird die Nachfrage nach US-Schuldtiteln nicht versiegen. Es gibt einen weiteren Grund für Weidensteiner, warum die USA seiner Meinung nach das Schuldenproblem in den Griff bekommen werden.
Das Wachstum in den USA ist deutlich höher als in der Eurozone im Durchschnitt. Die haben es auch immer geschafft, ihre Defizite dann wieder zurückzufahren, und zwar ohne so große Probleme wie die Europäer.
Letztendlich müssten die Amerikaner einen Mix aus Erhöhung der Einnahmen und Kürzung der Ausgaben erreichen, meint der Commerzbank-Experte. Jörg Rocholl legt den USA die deutsche Schuldenbremse, wonach der Staat ab 2016 gar keine Schulden mehr aufnehmen darf, sehr ans Herz.
Die Schuldenbremse wäre sicherlich sinnvoll für die Amerikaner, weil man dann davon weg käme, immer von einem Schuldenstand als Ganzen zu sprechen, sondern eher dazu kommen würde, wie hoch darf das Defizit in einem bestimmten Jahr ausfallen. Und das würde wahrscheinlich eine viel höhere Disziplin erzeugen, sich um Haushaltskonsolidierung zu bemühen.
Das war Jörg Rocholl, Präsident der European School of Management and Technology, kurz ESMT, in einem Beitrag von Zhang Danhong. Auch in Peking herrscht große Erleichterung über die Einigung in Washington, was nicht weiter verwundert, denn China ist mit 1,3 Billionen Dollar der größte Auslandsgläubiger der USA. Andererseits braucht China die USA als größten Absatzmarkt für seine Produkte. Jahrzehntelang sind beide Seiten damit gut gefahren. Der eine druckt Schuldscheine, der andere liefert dafür Industrieprodukte. Aber den Politikern in Peking ist klar, dass das nicht ewig so weitergehen kann. Wie also könnte ein Plan B aussehen? Aus Peking berichtet Ruth Kirchner.
Erleichterung in Peking, denn wiederholt hatte die chinesische Regierung in den letzten Tagen Washington aufgefordert, die Schuldenkrise endlich zu lösen und die Sicherheit der chinesischen Investitionen zu garantieren. Eine Sprecherin des Außenministeriums begrüßte daher die amerikanische Übergangslösung. Als größte Volkswirtschaft der Welt ist es nicht nur im Interesse der USA, die Probleme zu lösen. Das dient auch der weltweiten wirtschaftlichen Stabilität und Entwicklung. Aber auch die Warnungen rissen nicht ab. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua zweifelte die Sicherheit von US-Staatspapieren an. In einem Kommentar hieß es, in- und ausländische Investoren sollten sich einen Plan B zurechtlegen, da eine langfristige Lösung der amerikanischen Schuldenkrise weiterhin nicht in Sicht sei. Doch ganz so leicht ist das nicht. China kann nicht einfach, wie von einigen Experten vorgeschlagen, seine amerikanischen Staatsanleihen abstoßen. Das würde globale Schockwellen auslösen und auch der Volksrepublik selbst schaden. Es geht ja nicht um eine einfache kommerzielle Transaktion, sagt Professor Li Yihui von der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften. China ist ein wichtiger Faktor, was die Kosten der US-Schulden angeht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Amerika tatsächlich seine Schulden nicht mehr bedienen kann, sei sehr gering. Allerdings hat die chinesische Ratingagentur Dagong die USA heute weiter zurückgestuft, von der drittbesten Bewertung auf A-. Der Ausblick bleibe negativ, teilte die Agentur mit. Dagong sieht sich als internationale Agentur, gilt jedoch wegen ihrer Verflechtungen mit der Politik nicht als echter Konkurrent zu den großen westlichen Ratingagenturen. Zugleich haben chinesische Staatsmedien diese Woche Stimmung gegen die USA gemacht. So schrieb die Staatsagentur Xinhua, es sei jetzt eine gute Zeit, über eine Entamerikanisierung der Welt nachzudenken und nicht nur eine neue Leitwährung anstelle des Dollars zu schaffen, sondern auch eine neue Weltordnung. Heute hieß es erneut, Amerika müsse jetzt das Vertrauen zurückgewinnen, wenn es eine globale Führungsmacht bleiben wolle. Gemäßigtere Kommentatoren verweisen jedoch auf die gegenseitige Abhängigkeit der USA und China. Denn China ist nicht nur der größte Gläubiger der USA, die Volksrepublik braucht auch den amerikanischen Markt für seine Produkte. Dies ist ja alles nicht an einem Tag entstanden, sagt Professor Li. Die derzeitige Situation ist auch eine Folge des G2-Rahmens, in dem wir uns befinden. Beide Seiten haben davon in den letzten 10 Jahren sehr profitiert. Doch es sind die Falken in China, die schon seit längerem den Niedergang Amerikas beschwören und die Haushaltskrise jetzt als erneuten Beweis dafür sehen, dass China schon bald an den USA vorbeiziehen könnte.
Ein Beitrag von Ruth Kirchner aus Peking. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute haben heute ihr gemeinsam erarbeitetes Herbstgutachten vorgelegt. Darin sagen sie der Wirtschaft ein stabiles Wachstum und den Staatskassen satte Überschüsse voraus. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten, auch in der Politik. Allerdings, von einem Mindestlohn und höheren Steuern sollte eine mögliche große Koalition aber lieber die Finger lassen, warnen die Institute. Heiner Kiesel hat die Einzelheiten.
Bei den anstehenden erneuten Sondierungsgesprächen für eine Koalitionsregierung zwischen Union und SPD gibt es jetzt Grund für die Verhandlungspartner, ein bisschen entspannter aufeinander zuzugehen. Bei den strittigen Themen wie Arbeitsmarktpolitik, Bildung und Familienförderung geht es letztlich immer ums Geld und davon soll nach Meinung der führenden Wirtschaftsinstitute bald erheblich mehr zur Verfügung stehen. Roland Dörn vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung sieht zuversichtlich in die Zukunft.
Die deutsche Wirtschaft befindet sich nach Einschätzung der Institute am Beginn eines Aufschwungs. Dieser dürfte von der Binnenwirtschaft getragen sein, das sich bessernde weltwirtschaftliche Umfeld und eine abnehmende Verunsicherung der Investoren beflügeln die Ausrüstungsinvestitionen und die günstigen Beschäftigungs- und Einkommensaussichten lassen die privaten Konsumausgaben, aber auch den Wohnungsbau weiterhin spürbar zunehmen.
Die Wirtschaftsinstitute sagen für das kommende Jahr ein Wachstum von 1,8% des Bruttoinlandsprodukts voraus. Zum Vergleich, in diesem Jahr soll das Wachstum bei weniger als 0,5% liegen. Es wird also besser und Dörn hat mit seinen Kollegen errechnet, wie viel Geld dadurch mehr in den nächsten 4 Jahren in die öffentlichen Kassen fließt.
Der konjunkturbereinigte Finanzierungssaldo dürfte im Jahr 2018 bei etwa 1% in Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt liegen. Das entspricht einem Betrag von knapp 33 Milliarden Euro. Das ist eine Modellrechnung, aber der Betrag steckt den budgetären Spielraum ab, innerhalb dessen die Finanzpolitik agieren kann, ohne die Steuern zu erhöhen.
Subventionsabbau und das Streichen von Steuerbegünstigungen könnten diesen Spielraum erhöhen, heißt es im Herbstgutachten. Steuererhöhungen, wie sie die SPD im Wahlkampf angekündigt hat, sehen die Wirtschaftsforscher kritisch, ebenso wie eine gesetzliche Lohnuntergrenze von 8,50 Euro. Eine Herzensangelegenheit der Sozialdemokraten. Ferdinand Fichtner vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zu den Bedenken.
Wir haben explizit gesagt, dass 8,50 Euro ein Mindestlohn wäre, der mit Arbeitsplatzverlusten einhergeht. Wir zeigen, dass die Beschäftigten in Ostdeutschland zu 25% einen Lohn beziehen, der unter diesen 8,50 Euro liegt und vor dem Hintergrund wäre für Ostdeutschland, aber auch für den Rest Deutschlands ein Mindestlohn von 8,50 Euro schädlich.
Deutschland kann sich auf ein paar goldene Jahre freuen, wenn die Prognose der Wirtschaftsinstitute Bestand hat. Allerdings, so warnen die Fachleute, könnte es durch die nur temporär gelöste Haushaltskrise in den USA oder ein Wiederaufflammen der Wirtschaftskrise in Europa zu drastischen Einbrüchen kommen.
Das war ein Beitrag von Heiner Kiesel und damit endet auch unser Podcast am Donnerstag. In der Technik war Jaron Kutt, am Mikrofon war Rolf Wenkel und der sagt Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.